Willkommen zurück. Teil 2 Social Community Day 2014, die fünfte Ausgabe. Unter dem Hashtag SCDay14, da brummt es richtig. Danke für die vielen Beiträge. Wir werden es gleich vertiefen. Und lassen wir erstmal alle zur Ruhe kommen, alle sich hinsetzen. Und dann können wir auch loslegen. Ich würde gerne, jetzt wo alle sitzen, doch alle bitten, einmal kurz aufzustehen. Ich habe da nämlich eine kleine Datenerhebung mit Ihnen vor. Bitte alle einmal aufstehen, weil es ist ja, was Problematische ist. Ja, natürlich. Das ist doch hier ganz, ganz wichtig. Weil ich habe mir nämlich überlegt, das ist ja so ein bisschen das Problem, nach so einer Kaffeepause, dann setzt man sich hin, dann schläft man fast ein und dann erzählen die hier was und dann setzt sich da keiner hin, dann kriege ich hinterher wieder Ärger. Deswegen stellen wir uns alle einmal kurz hin. Und wenn Sie sich angesprochen fühlen bei meiner Frage, gerne stehen bleiben. Und wenn Sie dann auf einmal sagen, nee, das trifft auf mich gar nicht zu, gerne hinsetzen. Und dann kommt die nächste Frage und dann auch gerne wieder hinstellen, hinsetzen, je nachdem, wie das so ist, weil da müssen wir mal über ein paar Dinge reden. Wer hat denn schon einmal in dieses Internet reingeschrieben, sei es als Autor, als Kommentator, der bitte stehen bleiben. Ah, alle bleiben stehen, das freut mich. Wer hat denn schon einmal eine richtige Diskussion geführt, sei es jetzt auf Facebook, auf Twitter, in irgendeinem Blog und sich da groß ausgetauscht? Ja, da bist du schon die Ersten. Gerne auch gleich wieder direkt aufstehen. Wer bei dieser Diskussion hatte wirklich das Gefühl, ja, das hat uns wirklich inhaltlich richtig weitergebracht. Das hat zur Meinungsvielfalt beigetragen, bei so beim Großteil dieser Diskussion. Ja, beim Großteil. Was? Was ist denn hier los? Okay, bitte gerne nochmal aufstehen. Wer hatte das Gefühl, dass man immer direkt ins Persönliche abrutscht? Da setzen sich auch ein paar hin, da muss man kurz mal überlegen. Da hinten rechts, ja, wunderbar. Herzlichen Dank, gerne nochmal aufstehen. Wer liest denn gerne Kommentare im Internet? Vielen Dank. Ja, also mit Kommentaren meinte ich jetzt die von Bürgern generierte, also nicht die, die in der Zeitung klassisch stehen, unter der Kommentarspalte. So, vielen Dank. Vielleicht die letzte Frage. Wer hat denn das Gefühl, oder für zwei Fragen, wer liest gerne Kommentare in Blogs, was dann unter den Artikeln steht? Da wechseln sich ein paar Leute aus. Wer liest denn gerne die Kommentare auf sogenannten Nachrichtenportalen? Das ist sehr interessant, das Bild, was Sie hier von sich geben. Vielen Dank. Setzen Sie sich gerne wieder komplett hin. Machen wir hier auch. Und das finde ich total spannend zu sehen, gerade wenn wir uns damit beschäftigen, diese ganzen neuen Freiheitsmöglichkeiten, die man hat, durch selbst bloggen, durch selbst twittern, auf Facebook eine große Öffentlichkeit zu erreichen oder auch Medieninhalte dann auf einmal darzustellen, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. Der eine sieht es als Bereicherung, der andere nicht. Und bei der großen Frage, inwieweit man inhaltlich weiterkommt, haben wir hier gerade ein sehr unterschiedliches Bild wahrgenommen. Und ich glaube, das können wir auch jetzt hier vertiefen. Gerne auch wieder mit Ihnen. Der Stuhl ist hier. Und jetzt gibt es in der zweiten Runde auch ein kleines Feature, nämlich ein Glas Wasser. Also wer hier hinkommt, darf auch daran nippen. Wir drehen das dann auch zwischendrin, damit es nicht zu eklig wird. Ansonsten natürlich gilt auch weiterhin der Hashtag SCDay14. Und ich begrüße jetzt hier meine Runde. Und zwar freue ich mich, dass Herr Professor Schicher hier ist aus Düsseldorf, nämlich von der Media Design Hochschule Düsseldorf, wo er auch mit dafür zuständig ist, aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht uns mal zu erklären, was wir denn jetzt überhaupt von der Freiheit haben, die wir denn da schützen sollen und ob es sich vielleicht lohnt, über Grenzen nachzudenken. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und bei uns ist auch Birgit Kimmel. Sie ist mit bei der ClickSafe-Initiative mit dabei und herzlich willkommen auch, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Jenna Günnewig ist auch hier von WDR.de, verantwortet dort die ganzen oder ist sehr engagiert, was die Weiterentwicklung von partizipativen Formaten angeht. Herzlich willkommen. Mark Kippler ist Chef vom Dienst von RP Online und da muss ich gleich sagen, er ist quasi auch mein Chef, deswegen haben wir ihn da hinten hingesetzt, damit das nur so als Disclaimer vorweg. Hallo Mark, herzlich willkommen. Herr Schiecher, jetzt müssen wir mal reden. Wir haben ja uns gerade angeschaut, welche Freiheitsmöglichkeiten es gibt und welche Problematik sich teilweise auch dadurch ergibt, dass jeder in dieses Internet reinschreiben kann. Jetzt diskutieren wir die Frage, ob die Freiheit Grenzen braucht. Wie würden Sie die beantworten?
Ja, natürlich braucht die Freiheit Grenzen, weil es natürlich Regeln gibt. Also ich übernehme ja heute den Part des Medienethikers. Und die Aufgabe der Ethik besteht ja darin, Krisenreflexion zu leisten, wie Manfred Riedel gesagt hat. Und insofern ist es wichtig, Normen zu entwickeln, die ein sozialverträgliches Zusammenleben ermöglichen. Und das gilt natürlich in der unmittelbaren Face-to-Face-Kommunikation, das gilt aber auch im Internet. Und viel, was jetzt in Ihrer Frage drinsteckt, ist heute Morgen schon angesprochen worden. Man ist meistens in einem Dilemma, in einem Spannungsfeld. Also auf der einen Seite Freiheitsrechte zu artikulieren oder als positiv herauszustellen, aber es gibt eben auch Formen des Persönlichkeitsschutzes und die Ethik wird dann immer gebraucht, wenn einfach Interessen verletzt werden, wenn Menschen misshandelt werden, körperlich oder psychisch oder wie auch immer. Und insofern hat die Ethik eigentlich die Aufgabe, genau in diesem Spannungsfeld zwischen Idealnormen auf der einen Seite, also wenn es um Verantwortung, um Freiheit, Transparenz und all diese Dinge gibt, auf der einen Seite sich zu artikulieren, auf der anderen Seite aber die Praxis nicht aus dem Auge zu verlieren, wenn nämlich diese Freiheitsrechte missbraucht werden. Und dann kommt eigentlich die Ethik ins Spiel.
Woher erreichen Sie denn die ethischen Fragen? Sind es klassische Medienanbieter, die diese Fragen stellen? Sind es Politiker? Sind es Betroffene? Oder sind es Akteure, die ganz neu dabei sind? Oder vielleicht auch große Internetkonzerne, die auf der gewissen Art und Weise Monopole mittlerweile aufgebaut haben?
Ja, letztendlich ist das ja eine gesamtgesellschaftliche Frage und es ist wichtig, das entsprechend auszudifferenzieren. Es geht natürlich immer um Macht und Interessen. Also es gibt unterschiedliche Akteure, die sich in diesem Bereich bewegen mit unterschiedlichen Interessen. Google hat ein Interesse, Amazon hat ein Interesse, auch Journalistinnen und Journalisten haben ein Interesse. Ich meine, ich bin ja hier von Qualitätsmedien umzingelt, das ist ja auch wunderbar, aber auch sie haben das Interesse, ihre Medienprodukte zu verkaufen, Leser zu erreichen, also auch kommerzielle Interessen und das quasi letztendlich erstmal transparent und deutlich zu machen, welcher Akteur hat welche Rolle und welche Interessen, ist letztendlich auch die Aufgabe der angewandten Ethik.
Wo würden Sie sagen, wer hat denn da bisher schon am meisten Erfahrung sammeln können und hat sich am meisten Gedanken darüber gemacht? Können Sie das, wenn Sie zum Beispiel in die deutsche Blogosphäre schauen, wie hat sich das dort entwickelt, wenn man das zum Beispiel vergleicht, die Kommentarkultur, die Sie auf Nachrichtenwebseiten vorfinden? Kann man da Unterschiede feststellen?
Ja, ich könnte jetzt natürlich die Verrohung der Sitten argumentativ darlegen, indem ich sage, da wird einfach ein Shitstorm gestartet oder da werden einfach negative Kommentare gepostet oder ähnliches mehr. Letztendlich geht es aber um eine Form der Transparenz und der selbstbestimmten Eingabe von Meinungen und Kommentaren. Das ist grundsätzlich ja erstmal positiv. Also es ist positiv, wenn Menschen sich artikulieren. Aber, und das ist heute Morgen ja auch schon angesprochen worden, natürlich fehlt gegebenenfalls auch den Akteuren eine entsprechende Ausbildung, eine entsprechende Sensibilität. Und da ist das Monopol im Bereich des Journalismus, die sollten vernünftig ausgebildet sein, wenngleich auch der Begriff des Journalisten oder der Journalistin auch nicht geschützt ist. Also ich würde grundsätzlich es erstmal positiv bewerten, dass sich auch normale Bürgerinnen und Bürger, also aus der Zivilgesellschaft, artikulieren können. Wir sollten uns allerdings über die Grenzen unterhalten und natürlich müssen auch muss die Überschreitung dieser Grenzen gegebenenfalls auch strafrechtlich sanktioniert werden.
Und dieses Spannungsfeld zum Beispiel zwischen, was man auch selbst als Medium ja natürlich als Interessen verfolgt und das, was man vielleicht auch dem Nutzer an Freiheit zugestehen möchte, können wir jetzt ja gerne mal mit RP Online und WDR.de vertiefen. Denn zum Beispiel, Jenna, wie ist denn die Realität? Anspruch und Wirklichkeit sind ja oft unterschiedlich. Wie ist denn die Kommentarkultur bei WDR.de? Und da kann man ja auch sicherlich unterscheiden zwischen dem, was unter Artikeln passiert oder was auch in sozialen Netzwerken passiert oder auch was auf ganz anderen Plattformen, wie zum Beispiel Apps, die ja auch zur Nutzer- oder Zuschauer-Zuhörerbeteiligung einbezogen werden, da eine Rolle spielen. Also lass uns mal einen kleinen Realitätscheck machen.
Okay. Ja, ich glaube, man muss da differenzieren, weil es nicht so ist, dass man sagen kann, sie ist schlecht oder sie ist gut. Also wir bekommen sehr viele gute Kommentare, es entwickeln sich gute Diskussionen, aber wir wissen halt auch, also bei bestimmten Themen, da fliegt uns halt das Forum oder die Kommentatoren, das fliegt auseinander. Das wissen wir schon vorher. Also bei den meisten Themen kann man es halt vorher sagen und dann kann man halt... ja, dann moderieren wir vorab oder zum Beispiel bei Gewaltverbrechen oder so schalten wir halt gar keine Kommentare mehr frei.
Also. Wie erzieht ihr denn sozusagen die Nutzer in Anführungszeichen? Ich glaube, bei WDR.de ist das über eine Netiquette geregelt. Wie sieht die aus?
Genau, wir haben eine Netiquette uns gegeben, die ist auch unter den Kommentaren sichtbar. Wir haben so die Erfahrung gemacht, dass je persönlicher wir mit den Nutzern umgehen, also wenn da jetzt wirklich ein Mensch sitzt, der halt auch mit seinem Namen postet, im Namen der Redaktion zum Beispiel, haben wir sehr positive Erfahrung gemacht mit Liga Live, dem Format bei WDR 2. Da haben wir die Netzreporter eingesetzt. Das sind halt Menschen, die ja auch wirklich, also da ist so eine Community entstanden, ganz anderes Diskussionskultur, die Menschen schreiben sich untereinander an, es wird sehr positiv diskutiert und da sind dann halt auch zwei Netzreporter, die da mit Namen und Bild auftreten und ja halt auch Feedback geben, die werden auch wirklich begrüßt von den Nutzern, die jeden Samstag wiederkommen und da miteinander zu diskutieren, also man merkt schon, wenn man persönlich auf einer persönlichen Ebene redet, dann, also das honorieren die Nutzer.
Gibt es Bereiche, wo dann auch tatsächlich der Nutzwert der Kommentare besonders hoch ist? Ist es bei Service-Themen, ist es bei sehr lokalen Themen, ist es bei politischen Diskussionen?
Also lokale Themen auf jeden Fall. Da ist es so, dass wir das auch teilweise wirklich nutzen können, dass wir aufrufen, wenn wir eine konkrete Fragestellung haben, was passiert da bei euch oder auch alleine auch so schöne Themen wie schickt uns eure Wetterfotos oder so. Also ich glaube, allein die Aktuelle Stunde kriegt jeden Tag über ihre App so 200, 300 ungefragt eingesandte Wetterfotos, die sie dann jeden Abend in ihrer Sendung verwerten können. Also es sind so lokale Informationen funktionieren gut, da gibt es ja auch keine Nachrichtenagenturen, da sind wir eigentlich auch drauf, oder ja gut, also natürlich gibt es die Nachrichtenagentur dpa, die den LMW-Dienst hat, aber je lokaler es wird, desto mehr können wir halt auch die Nutzer fragen, was passiert da bei euch in der Stadt, schickt uns da was.
Wie schaut das bei RP Online aus? Also der Erkenntnisgewinn, in welchen Bereichen ist der eher groß und wo ist der eher gering, um es mal so auszudrücken?
Also bei uns ist es sehr ähnlich. Also je lokaler das ist, das kann ich so bestätigen, desto mehr bekommen wir auch zurück, weil die Leute dann unsere Augen und Ohren sind, dann vor der Haustür mitteilen, was da passiert. Es klappt da weniger gut, wo sich Leute weniger auskennen, kann man sagen. Also wo wirklich Meinung irgendwie sehr dominant werden kann, da hat man in der Regel weniger davon, es sei denn, man möchte ein Meinungsbild abbilden. Wenn es darin erschöpft, dann ist das okay. Aber wenn es darum geht, wirklich auch in einem Ping-Pong-Spiel moderierend etwas davon zu haben, wo wir dann Informationen von den Leuten bekommen, die wir sonst nicht hätten, dann sind das eher die lokalen Themen, auch bei uns, ja.
Freiheit heißt ja auch, dass es die wunderbare Sache ist, dass die einzelnen Redaktionen viel erreichbarer sind. Also die Hürde, sich mit einer Redaktion in Kontakt zu setzen, die sind heute so gering wie möglich. Ich erzähle mal gerne, dass man so über die Jahre immer so einen gewissen Prozess sieht. Vor 10 Jahren haben beim Radio alle gerne angerufen. 5 Jahre später war dann die Mail ins Studio. Den Begriff kennen Sie von jedem Radiosender. Total hip. Mittlerweile läuft alles über Facebook, auch über Twitter. Gibt sehr viele Hinweise. Oder auch teilweise in einigen Formaten werden die Apps sehr gerne genutzt. Jetzt würde ich persönlich mal sagen, dass die Quantität der Beiträge sich eindeutig erhöht hat. Wurde ja auch schon gerade gezeigt. Alleine 300 Wetterfotos pro Tag für eine Sendung ist sehr beeindruckend. Jetzt ist es aber so, dass natürlich viel mehr dann auch dadurch im Umkehrschluss gefiltert wird. Ist das auch so, dass dann hier nicht die Journalisten mittlerweile auch eigentlich viel mehr Verhinderer als Ermöglicher sind? Also die Frage da einhergeht, diese Verantwortung des Auswählens, verschärft sich das?
Ja, das würde ich sagen, auf jeden Fall. Also die Ressourcen sind da ja auch knapp, wenn man wirklich das ernst nehmen möchte als Journalist. Da muss man da schon viel Zeit aufwenden, um da wirklich dann auch die Perlen zu finden, um wirklich etwas davon zu haben. Wir beschäftigen bei uns Moderatoren, die sich darum kümmern. Ideal wäre es natürlich, dass der Redakteur, der einen Text geschrieben hat, sich auch selbst die Kommentare ansieht, um die Debatte weiter zu verfolgen. Das klappt ehrlicherweise nicht immer. Der Aufwand ist hoch und ich glaube, dass wir dazu kommen müssen, dass wir so ein Filtersystem haben, das unterstützend wirkt. Also ich meine, wenn man 400 Kommentare unter einem Text bekommt, dann ist es illusorisch, da wirklich jeden einzelnen durchzulesen und zu benutzen, dass wir ein System bekommen, das uns die guten Kommentare in Anführungsstrichen nach oben spült, dass der Redakteur da nochmal drauf guckt, das wäre toll.
Ja, ich fand diesen Punkt ganz spannend mit den Autoren, die sich einschalten. Da sind wir bei WDR.de jetzt auch dran, dass wir halt unsere Autoren quasi in die Pflicht nehmen und sagen, das ist euer Beitrag, wenn ihr die Kommentarfunktion öffnet, dann diskutiert ihr auch mit den Menschen. Der Guardian macht das auch. Es ist so, dass, also die haben eine interne Untersuchung gestartet, wenn sich der Autor einschaltet, so auch am Anfang der Diskussion, verläuft die Diskussion sehr viel positiver, also sehr viel am Thema dran und der Autor wird halt wahrgenommen. Das versuchen wir jetzt auch halt in der nächsten Zeit umzusetzen, dass wir sagen, entweder wir machen keine Kommentare, wir machen sie komplett zu unter dem Artikel oder wir kümmern uns halt so gut drum, dass das auch eine anständige Diskussion entsteht.
Also eine anständige Kommentarkultur durch Verknappung der partizipativen Möglichkeiten. Süddeutsche.de praktiziert dies ja. Es gibt nur eine ausgewählte Anzahl von Texten. Und da habe ich persönlich so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mir das anschaue, das findet ja auch nicht so direkt in der Umgebung der Artikel statt, sondern eher auch noch auf einer anderen Plattform. Das hat sowas von Katzentisch des Internets, also als ob da vorne an diesem kleinen Tischchen da dann auf einmal diskutiert werden darf. Es ist so jetzt mein Empfinden. Aber für viele hat diese Verknappung auch eine Faszination. Wie sieht
das
aus?
Also ich glaube, wir sind an der Qualität und an einem Dialog interessiert und nicht an der Quantität. Also ich glaube, es ist nicht geholfen, wenn unter jedem Artikel die Nutzer kommentieren können und keiner liest es. Und es ist so eine negative Selektion. Man schaut nur sich an, ob das strafrechtlich einen um die Ohren fliegt. Also ich glaube, man muss schon gucken, dass man in einen Dialog eintritt und da... Es ist halt, also es geht nicht um Katzentisch, das auf keinen Fall. Wir wollen die auch nicht, dieses Konzept, wie die Süddeutsche das macht, also dieses Auslagern finde ich auch nicht so gut. Es geht vielmehr darum, die Kommentare zu nutzen und auch in die Artikel einzubinden und den Artikel vorzuschreiben. Und da überlegen wir jetzt auch, ob wir zum Beispiel, ich mag das auch nicht, dass die Kommentare unter dem Artikel stehen. Ich finde, die sollen an dem Punkt, wo dann halt auch der Nutzer kommentiert, an dem Punkt soll auch der Kommentar erscheinen, dass man halt nicht verbannt, sondern auch wirklich in den Artikel einfließen lässt.
Reporter, die am Freitag gestartet sind, die bieten das ja an, dass man wirklich pro Absatz auch kommentieren kann. Also so ein Beispiel.
Bei YouTube geht's auch schon.
Ich verrate da, glaube ich, kein Geheimnis, dass dieses süddeutsche Modell auch mal bei uns intern diskutiert worden ist bei RP Online. Letztendlich ist es aber nicht so umgesetzt worden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum nicht mehr.
Also, weil wir, glaube ich, den Mittelweg finden müssen. Also wir möchten weder das Signal senden, wir bestimmen jetzt, wo ihr darüber zu diskutieren habt und worüber nicht. Es soll grundsätzlich schon offen sein. Aber tatsächlich gibt es auch bei uns Themen, wo wir von Anfang an die Kommentare mittlerweile zumachen. Das ist zum Beispiel bei Gewaltverbrechen oder bei Unfällen der Fall. Zeigt einfach die Erfahrung, dass es im Grunde genommen zu nichts führt. Ich glaube, dass man da wirklich hinkommen muss, dass man das ein bisschen filtert, ein bisschen... lenkt insofern. Aber das Signal zu sagen, wir bestimmen jetzt, was ihr diskutiert, ist gewisserweise auch ein Rückschritt, weil die Freiheit, alles zu diskutieren und alles auch direkt da, wo es passiert, unterm Artikel oder neben dem Artikel, im Artikel, finde ich eigentlich einen Gewinn. Fand ich in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 15 Jahren immer einen Gewinn, dass ich direkt das an der Stelle tun kann. Und ich möchte ungern auch meinen Lesern das so vor den Kopf knallen und sagen, Schranke runter, hier darfst du nicht mehr diskutieren. Finde ich schwierig.
Herr Schiecher, wenn Sie so die unterschiedlichen Modelle jetzt sehen, wo sehen Sie denn tatsächlich eine größere Freiheitsmöglichkeit? Also eher bei der Qualität oder dadurch, dass, also die Argumentation ist ja durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, wenn wir uns auf weniger Diskussionen konzentrieren, sind die insgesamt besser? Oder aber, dass man wirklich dem Nutzer die Wahl lässt, er kann dort kommentieren, wo er gerne möchte. Wo schlägt Ihr wissenschaftliches Herz mehr?
Naja, also ich komme jetzt mal nicht als Wissenschaftler, sondern als Konsument. Also ich möchte natürlich nicht einen Artikel lesen, vielleicht zwei Tage später, wo schon mal 500 Leute dann rumkommentiert haben, sondern ich möchte den erstmal lesen und dann mache ich mir selber Gedanken und deshalb finde ich es auch sinnvoll, mir hinterher anzugucken, was dazu gesagt worden ist. Das ist erstmal so mein persönlicher Eindruck insgesamt. Gleichwohl ist die Aufgabe des Journalismus ja aus meiner Sicht die Einordnung. Das ist ja genau ihr Job. Also Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, anhand von Nachrichtenfaktoren auszuwählen. Das gilt aus meiner Sicht dann auch für die Kommentare. Also Sie haben gar nicht die Möglichkeit, alle Kommentare, wenn es 400 sind, die ins Netz zu stellen. Natürlich hätten Sie theoretisch die Möglichkeit, aber es wird kein Mensch lesen. Sondern es ist auch Ihr Job, dafür zu sorgen, dass quasi Unwichtiges von Wichtigem getrennt wird. Dass das, was Argumentationspotenzial hat, was die Debatte voranbringt, letztendlich dann auch ein Forum erhält, um weiter zu diskutieren. Also das ist originär Ihre Aufgabe. Und ich denke, das ist auch legitim, das zu machen. Das hat nichts mit Schrank oder Kontrolle zu tun, sondern Sie sollten die Inszenierungsdominanz schon behalten in diesem Bereich, denn jeder kann ja selber bloggen oder sich artikulieren, wie immer er möchte, aber wenn Sie letztendlich Ihr Forum zur Verfügung stellen, denke ich, sollten Sie ein Stück weit auch die Kontrolle darüber haben, was da dann noch stattfindet.
Ich würde gerne jetzt vielleicht noch so eine etwas andere Ebene einführen, dass wir jetzt auch nochmal so dem Alter entsprechend uns was anschauen und da ja auch sehr schnell in eine gesellschaftliche Verantwortung reinkommen, gerade wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Und da, Frau Kimmel, sind wir da schon genau in Ihrem Fachbereich. Wenn Sie die ganzen Möglichkeiten des Netzes sehen, ist das natürlich sehr schön, um auch Kindern und Jugendlichen sehr schnell Freiheit beizubringen. Aber auf der anderen Seite hat das Ganze ja auch ihre Schattenseiten, wenn wir uns anschauen, wie viele Mobbingopfer es durch soziale Netzwerke gibt oder auch inwieweit dann auch Hate Speech durchaus üblich ist. Wie schauen Sie sich das an, dieses Spannungsfeld, wie würden Sie das zeichnen zwischen Freiheit und Nichtfreiheit? Wo muss man anfangen, Grenzen zu ziehen?
Also erstmal muss man sich ja anschauen, die Online-Medien haben den Raum, in dem Konflikte ausgetragen werden, erweitert. Und dass Konflikte nicht eskalieren, das ist etwas, was dann tatsächlich mit der Verantwortung des Einzelnen oder auch mit der Verantwortung des Diensteanbieters zu tun hat. Und wir haben uns hier vor allem bei ClickSafe schon seit Jahren damit auseinandergesetzt, weil wir feststellen, dass alle Themen, mit denen wir uns beschäftigen, vor allem alle Kommunikationsmedien, in denen Kinder und Jugendliche unterwegs sind, dass wir am Ende immer auch uns mit Wertefragen auseinandersetzen müssen und hier auch auseinandersetzen müssen, wie können wir Jugendliche dazu befähigen, auch wertorientiert zu handeln. Und zwar vor allem mit dem Blick auch, die Verletzbarkeit des Gegenübers im Blick zu haben und hier auch sensibel zu sein, was bewirke ich eigentlich mit dem, was ich hier poste. Das hat für uns dazu geführt, dass wir seit mindestens 2 Jahren überlegen, wie können wir dieses Thema angehen und haben seit 1,5 Jahren eine Kooperation mit dem Institut für Digitale Ethik in Stuttgart, also mit der HDM in Stuttgart. Wir sind ein kleines Team mit rund um Petra Grimm und ihre Kollegen und wir von ClickSafe und wir sitzen hier seit 1,5 Jahren zusammen und überlegen, wie können wir es schaffen, Kinder und Jugendliche zu einem wertorientierten Handeln zu befähigen? Wir gehen natürlich sehr stark auch auf die Ebene, dass wir uns hier anschauen, was macht eigentlich ein gutes Leben aus? Das ist die Frage, die hinter allen ethischen Fragen und Wertefragen stehen. Was macht für jeden Einzelnen von uns ein gutes Leben aus? Und das macht es ja immer auch aus, wenn unsere Integrität nicht beschädigt wird, wenn wir tatsächlich in freiheitlich handeln können, autonom handeln können, aber hier auch entsprechend zu einer Verantwortung hingeführt werden. Und das sind ja alles sehr große philosophische Fragen, aber das in die Pädagogik runterzubrechen, hat uns ganz schön Mühe gemacht. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden und wir haben hier uns überlegt, wie können wir Kinder und Jugendliche in einen Prozess führen, der Impulse bei Kindern und Jugendlichen auch auslöst, sich mit wertorientiertem Handeln auseinanderzusetzen. Und eines, das wird heute schon ein paar Mal auch angesprochen, also die ersten Ansätze, die wir hier auf dieser Ebene haben, ist, dass wir sie an bestimmte Themen, wir haben beispielsweise, wird unser Material im Februar jetzt 2015 zum Safer Internet Day erscheinen, wir beginnen erstmal zu sensibilisieren, dann in den Analyse- und Reflexionsprozess die Kinder und Jugendlichen zu führen und dann geht es aber ganz klar um diese Werte-Dilemmata, um Werte-Konflikte und hier gibt es in der Regel kein sich so zwischenreinschlängeln. Es heißt, ich muss hier tatsächlich mich entscheiden. Entscheide ich mich beispielsweise für das, dass ich mich selbst schützen möchte, habe aber auf der anderen Seite ein Bedürfnis nach Selbstdarstellung und auf diesem Weg muss ich mich tatsächlich im Netz auseinandersetzen und überlegen, wo hört Selbstschutz für mich auf und wo ist es dann tatsächlich auch noch die Möglichkeit, dass ich mich zeige und selbst darstelle. Wir haben hier drei große Themen mit in den Blick genommen. Das eine, was für uns sehr wichtig ist, sind Frauen- und Männerbilder in den Medien, weil das ist auch eines, was uns natürlich alle beschäftigt, auch im Entwicklungszusammenhang, wie erlebe ich mich als Frau, wie erlebe ich mich als Mann und wie kann ich hier auf einer Werteebene tatsächlich auch alternative Bilder wahrnehmen. Und das andere ist, dass wir natürlich uns auch sehr mit verletzendem Online-Verhalten auseinandersetzen. Und auf dieser Ebene geht es dann sehr stark auch darum, Perspektivenwechsel einzunehmen, Empathie zu fördern. Das sind ganz klar einfach Prozesse, wo wir sagen, hier geht es in Kompetenzen, die ganz klare pädagogische Aufgaben sind. Sie wollen was zwischenfragen?
Ja, also wenn man das nochmal weiterdenkt, aber wie sehen Sie denn die Anbieter im Netz in der Verantwortung? Das schauen Sie sich ja auch an, was dort getan wird. Aber wo sagen Sie, da wird die Verantwortungserwartung, die Sie vielleicht persönlich haben, bei der Initiative ClickSafe dann doch noch nicht erfüllt? Und das würde mich auch interessieren, wenn Sie das vielleicht mal aufsplitten könnten zwischen Anbietern wie Facebook, Google mit YouTube oder dann auf der anderen Seite traditionellen Medienanbieter oder aber auch natürlich in neuen Medienangeboten, die wie zum Beispiel, was weiß ich, vom Modeblog bis hin zum Technikblog, wo sich die Jugend ja auch gerne tummelt.
Also wir hatten es ja ganz am Anfang eben in der Diskussion schon, die Verantwortung ist natürlich geteilt. Verantwortung hat jeder, das ist der Nutzer, aber auch der Anbieter. Und hier würde ich mir einfach noch mal deutlicher wünschen, dass Anbieter auch sich sehr deutlich committen, welche Haltung sie haben, was sie denn auch in ihrem Angebot an Netiquette für sich sehen, wo sie tatsächlich ihre eigenen Werte haben und dann auch entsprechend handeln. Das heißt, wenn in einem Angebot tatsächlich jemand offensichtlich verletzt wird, beleidigt wird, dann sollte ein Anbieter, und das habe ich aber eben auch gehört, dass sie das tun, auch die Verantwortung übernehmen und entsprechende Kommentare löschen oder zumindest schnellstmöglich das Angebot machen, das gelöscht werden kann.
Mal so die Frage, interessieren sich die Nutzer überhaupt für Netiquette? Wie sind die Abrufzahlen der Netiquette?
Weiß ich nicht. Also die Abrufzahlen kenne ich jetzt nicht, aber dieses Löschen, diese Haltung entwickeln, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man halt überlegt, was für ein Forum, was für eine Diskussionsplattform will man anbieten und da dann halt nicht nur die justiziablen Sachen löschen, sondern auch die an der Grenze sind. Also das ist, glaube ich, so ein Balanceakt, den man bei jedem Post entscheiden muss. Aber ich finde es wichtig, da eine Haltung zu haben.
Das ist interessant. Hier sind echt noch einige sehr schöne Tweets, die ich jetzt gerne mal so in die Runde geben möchte, gekommen. Und zwar, schön, wenn sich die Kommentatoren eingebunden fühlen, schreibt Boydroid. Aber sind sie es dann auch wirklich oder einfach nur Leserschmeichelei?
Das wäre schon das Ziel, dass sie wirklich eingebunden werden. Aber es stimmt, da ist schon was dran auf jeden Fall. Ich glaube, es ist nicht damit getan, eine Kommentarfunktion zu eröffnen und dann behaupten, ich habe die Leute mit eingebunden. Also darin dürfte sich das auf keinen Fall erschöpfen. Aber es ist, wie gesagt, ressourcenabhängig und die ideale Form, wie man Leser da einbindet, die hat, glaube ich, noch keiner so richtig gefunden. Tatsächlich wird da viel experimentiert. Ich würde mir das auch wünschen, dass wir das viel besser könnten, technisch auch, als das jetzt schon tun. Aber das abzubilden, wirklich mit dem Leser in Dialog zu treten, das finde ich toll. Und tatsächlich haben wir, glaube ich, noch nicht das richtige Mittel gefunden.
Gerade auch, wo jetzt nochmal die Technik angesprochen wird, das können wir vielleicht auch durch Twitter nochmal an die Entwicklergemeinde, die uns ja über Twitter bestimmt verfolgt, auch nochmal vertiefen. Hier war nämlich ein schöner Vorschlag von Tobias, der hat geschrieben, ich fände es gut, wenn der Nutzer Kommentare filtern könnte, etwa in Kritik, Ergänzung oder ich hasse nur das Medium. Ich glaube, viele Leute, die das lesen, die würden sich da wirklich dann auch wirklich dem beipflichten. Und ich glaube, irgendein Algorithmus kann das auch selbst einstufen. Hier kommt eine Frage von Vera Lisakowski.
Jetzt kam ja eben schon diese Anregung beziehungsweise Ideen, die Diskussionen auch inhaltlich zu steuern, also nicht nur das rauszufiltern, was halt rechtlich relevant ist. Da ist meine Frage tatsächlich, wie gehen Sie denn damit um, wenn mit Zensurvorwürfen, weil die werden automatisch dann doch kommen, oder? Da ist es ja dann oft auch nicht mit dem Verweis auf die Netiquette getan, wenn man halt sagt, ja, das geht jetzt vollkommen an der Diskussion vorbei.
Also der Zensurvorwurf kommt ja tatsächlich relativ häufig, täglich, ja, minütlich regelrecht. Das hat natürlich zum Glück und ganz bestimmt nichts mit Zensur zu tun, also in diesem Fall sowieso nicht, aber der Vorwurf kommt. Deswegen ist auch aus meiner Sicht wichtig, so eine Etikette zu haben, einfach weil man darauf verweisen kann, ganz einfach, dass man sagt, das sind unsere Regeln, daran soll man sich halten. Und ich glaube auch, je straffer das dann moderiert wird, dass man wirklich ein Ziel mit der Moderation verfolgt, so wie wir hier jetzt ja auch ein Ziel verfolgen in der Diskussion, desto besser kann man das den Leuten auch erklären. In der idealen Welt passiert das sogar automatisch. Bis vor 3 Jahren hätte ich noch gesagt, dass das auf Facebook viel besser funktioniert als bei uns im Portal. Nämlich, dass die Leute sich gegenseitig dann moderieren und sagen, das ist jetzt aber wirklich nicht das Thema oder wenn du das loswerden willst, das ist nicht der richtige Ort. Für uns als Anbieter ideale Situation, wenn sich das sozusagen selbst reguliert. Das ist erstens jetzt nicht mehr so auf Facebook und zweitens scheint das doch noch irgendwie mehr Aufwand zu sein. Ich glaube, wenn man den Leuten klar macht, welches Ziel man damit verfolgt, dass man damit Erfolg hat. Hoffentlich ist das nicht naiv.
Ich möchte gerne die nächste Frage aus Twitter weiterreichen. Tim stellt die Frage, sehen die Panel-Teilnehmer Kommentare als ernsthafte Bereicherung oder als Klickbonus?
Ja, also
ich meine, Schweigen ist ja auch eine Antwort, ne?
Nein, also ich sehe das ernsthaft als ernsthafte Bereicherung. Also wir haben da schon auch viele Themenanregungen bekommen, sind aufmerksam gemacht worden, gerade auf diese lokalen Events, hey, hier passiert was bei uns. Und bekommen auch, wenn wir aufrufen, also wir machen auch also viele Aktionen, sowas wie Ein Tag Leben in NRW. Das ist toll, was da zurückkommt und daraus machen wir dann wieder, also das nutzen wir im Radio und Fernsehen, also das ist ein Partizipieren auf beiden Seiten, das ist ein echter Dialog, der da zustande kommt und mein Lieblingsbeispiel, dieses Social Radio, weil das so toll klappt bei uns, da ist es halt wirklich, dass der Nutzer was twittert, wir fangen das mit der Software Scribble Live auf, führen da halt Twitter, Facebook, Kommentare zusammen und dann kriegt der Kommentator im Stadion kriegt die Frage gestellt und beantwortet die dann im Radio. Also da geht's auch über die Mediengrenzen hinweg. Es ist, ja.
Das ist dann spannend, was ich auch tatsächlich beobachte, also dieses Zusammenstellen zwischen Tweets, also dass man noch hinterher Inhalte aus den sozialen Netzwerken kuratiert und sei es jetzt als Scribble Live oder als Storyfy anbietet. Und da habe ich was Interessantes festgestellt, sei es jetzt ein Event vom WDR oder wenn vergangene Woche, als das Barcamp Düsseldorf bei uns zu Besuch war bei RP Online, dass da auf einmal eine ganz neue Ebene der Augenhöhe stattfindet. Also nimmt man zum Beispiel irgendwie 1Live veranstaltet eine Nacht in Köln, dann habe ich auf einmal eine Mitteilung von einem Moderator, der sich irgendwie auf einmal total freut, irgendeinen Star zu treffen. Dann machen die ein Selfie und freuen sich. Ein Tweet weiter zeigen dann irgendwelche Girls, was sie da schön anziehen werden, wenn sie dann nachher zum Clouseau-Konzert gehen. Und darunter dann der Tweet von Clouseau, der noch bei sich in der Garderobe sitzt. Und das alles irgendwie so auf Augenhöhe, wo man sozusagen Gäste, Publikum und auch den Anbieter selbst auf einer Ebene hat. Das ist ja eine Möglichkeit, die ich so bei den Formen der Darstellungsmöglichkeiten im Netz bisher noch nicht entdeckt habe. Wird allerdings sehr selten angewandt, vor allen Dingen natürlich so im Eigen-Event-Bereich und nicht so sehr bei den klassischen journalistischen Themen. Warum eigentlich?
Warum eigentlich? Ist schade, weil da wird diese Trennung, die überhaupt nicht natürlich ist. Ich diskutiere etwas inhaltlich auf Facebook, auf Twitter und in meinen Kommentarspalten, führe das aber nicht zusammen. Das ist Unsinn. Also eigentlich ist es ja eine Diskussion und die sollte in einem Medium geführt werden. Und deswegen ist Scribble Life, also wir nutzen das halt immer öfter, immer häufiger, auch so bei Tatort, das ist ganz schön, kommt halt wirklich dieses sonntagsabends 20.15 Uhr und alle gucken zusammen Tatort und machen das dann bei Scribble Life und kommentieren darüber, regen sich auf und das ist schön.
Ich hoffe, du sitzt bequem, weil ich möchte noch eine Twitter-Frage stellen, nämlich an Herrn Professor Schiecher von Public Thorsten. Der hat nochmal am Anfang ihren Impuls zum Begriff Shitstorm aufgegriffen. Er hat gesagt, Gegenthese, Shitstorms sind eigentlich die Wiederherstellung der Öffentlichkeit.
Ja, natürlich ist grundsätzlich Öffentlichkeit sehr positiv, aber es gibt Grenzen, die überschritten werden können und die sind auch juristisch klar definiert. Also es geht um Schmähkritik, Persönlichkeitsverletzung und ähnliches mehr. Und insofern, denke ich, muss man darauf achten, dass diese Grenzen auch eingehalten werden. Sie wollen nicht beschimpft werden, ich will es auch nicht beschimpft werden. Sie haben es angesprochen, es kommt um den Grad der Schädigung, auf den Grad der Schädigung an. Natürlich können Sie sagen, Sie finden mich persönlich hässlich, das ist Ihr gutes Recht. Wenn Sie aber Lügen über mich in die Welt setzen, dann könnte ich Sie gegebenenfalls auch juristisch attackieren und das auch zu Recht. Und insofern plädiere ich davon, natürlich Rücksicht zu nehmen, diese Möglichkeiten, die es gibt im Netz, konstruktiv zu nutzen. Aber wenn man eben Grenzen überschreitet und Menschen verletzt, und da gibt es eine ganze Reihe von dramatischen Fällen, die haben teilweise schon dann hinterher mit einem Selbstmord geendet, weil Leute einfach nicht mehr ertragen konnten, wie sie da gemobbt worden sind und ähnliches mehr, dann muss man auch entsprechend einschreiten.
Dann häufig bei Missständen, sei es ganz simple Sachen, die vielleicht auch nur mit der Bahn zu tun haben oder mit meinem Telefonanschluss, also mit so den Problemen des Alltags, dass sie erst dann in die Medien schwappen, wenn es tatsächlich im Netz einen Shitstorm gegeben hat. Das heißt, die Realität sieht da ja leider ein bisschen anders aus.
Ich habe jetzt, das ist vielleicht ein Missverständnis, nichts gegen einen Shitstorm. Wenn es berechtigte Kritik gibt an großen Konzernen oder an Hochschullehrern oder wem auch immer, dann kann man die auch gerne artikulieren. Aber sie müssen eben gut argumentiert und begründet werden. Es muss gute Gründe geben, warum man jemanden kritisiert. Jemanden nur zu attackieren und das eben in einer Art und Weise zu machen, die einfach nur die Persönlichkeit verletzt und keine Argumente beinhaltet, da gibt es die Möglichkeit einzuschreiten. Ich habe nichts dagegen, Öffentlichkeit herzustellen. Ich habe auch nichts dagegen, Missstände anzuprangern. Die Frage ist, in welcher Form man das tut und mit welchen Argumenten.
Ich glaube, das Problem immer ist, dass das Wort Shitstorm einfach so unterschiedlich verstanden wird und definiert wird. Und ist das auch ein Problem bei Ihnen in der Clicksafe-Arbeit, Frau Kimmel?
Shitstorm definiert wird?
Ja, also dass es einfach sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Also was ist jetzt ein Shitstorm? Nur weil sich einige Leute gemeinsam übers Netz über ein Thema aufregen und da so eine Dynamik rein interpretiert wird? Oder beginnt er dann in der Wirklichkeit eigentlich dann, wenn eigentlich die persönlichen Grenzen überschritten werden?
Genau, und das haben wir ja eigentlich eher auch immer im Blick. Wo wird tatsächlich jemand verletzt? Was heißt das für den Einzelnen? Und wir gehen da auch nochmal einen Schritt weiter, dass wir hier auch versuchen, Jugendliche zu sensibilisieren und zu sagen, ich beobachte sowas. Was ist denn hier auch meine Aufgabe als Beobachter? Das heißt, ich kann hier, auch wenn ich eine Handlung nicht vollziehe, nämlich hier nicht einschreite, ist es einfach auch eine Unterlassung. Und das hat auch, wenn wir uns auf einer Werteebene hier bewegen, etwas damit zu tun, dass wir die Würde eines Einzelnen auch hier untergraben. Eine Unterlassung, einfach zu beobachten, wie Einzelne belästigt, beleidigt werden und das vielleicht nicht gut zu finden, aber keiner tut was, das ist genau das, wo wir auch versuchen, bei Jugendlichen anzusetzen. Wie können wir hier tatsächlich auch handeln?
Das Lehrerhandbuch, das fokussiert aber doch vor allen Dingen jetzt sozusagen Schutz vor diesen Überschreitungen. Es geht dabei nicht sozusagen um Motivation so einer digitalen Teilhabe, denn natürlich kann man diese Kommentarkultur natürlich auch eine Säule unserer politischen Kultur betrachten, denn ich denke, darum geht es ja auch. Also bei diesem Lehrerhandbuch geht es vor allen Dingen nur um Schutz vor Überschreitung.
Darum, dass wir uns mal mit diesem Thema Werte auseinandersetzen. Wir versuchen hier Jugendlichen auch nochmal deutlich zu machen, was steht eigentlich hinter dem Begriff der Freiheit und Autonomie. Und Freiheit und Autonomie kann immer nur gemeinsam mit verantwortlichem Handeln gedacht werden. Und wir gehen beispielsweise, das macht man ja auch im Bereich der Mobbing-Intervention, auch immer auf die Ebene der Menschenrechte. Menschenrechte bedeuten auch immer, die Würde eines Einzelnen auch zu akzeptieren. Und die Würde des Einzelnen heißt auch immer, seine Integrität nicht anzutasten. Und wir versuchen, das so runterzubrechen, dass wir tatsächlich auf der Ebene der Lebenswelt der Jugendlichen sie auch heranführen, was kann das für euch bedeuten? Beispielsweise haben wir eine Aufgabe drin, wo wir sagen, stellt euch vor, ihr könnt eine Social Community entwickeln, ihr wisst aber heute noch nicht, seid ihr Opfer in dieser Community oder seid ihr tatsächlich jemand, der andere verletzt? Welche Regeln würdet ihr aufstellen? Das heißt, erstmal ohne zu wissen, welche Rolle ich hier eigentlich habe, setzen wir uns damit auseinander und entwickeln gemeinsam Regeln, wie so eine Community aussehen sollte, müsste, damit wir uns alle auch gut fühlen.
Frau Kimmel, wie erreichbar sind denn Jugendliche tatsächlich für diese Thematik? Sind das einige wenige, die sowieso auch einen sehr, ja, sag ich mal, sehr empfänglich für gesellschaftskritische Themen sind? Oder schaffen sie es auch tatsächlich, in die Masse reinzugehen?
Meine Erfahrung ist, dass Jugendliche sehr sensibel sind für diese Themen. Das, was sie brauchen, ist einfach den Dialog auch mit uns Erwachsenen, dass wir einfach Impulse geben. Und wenn wir diese Impulse geben, dann ist es in der Regel auch in der Arbeit mit Jugendlichen, haben die sehr viele spannende Ideen, wie sie auch damit umgehen können. Ich glaube, was fehlt, ist, dass wir im Dialog bleiben mit ihnen und diesen Dialog auch mit ihnen längerfristig. Also das sind kleine Schritte, das ist nicht getan mit einem Projekt in der Schule, das ist einfach ein langfristiger Prozess, dass wir diesen langfristigen Prozess auch gemeinsam gehen und diesen Dialog auch halten, also in Beziehung bleiben.
Die Wiebke schreibt, leider macht das Internet ja oft erst sichtbar, wie schlecht es um die Diskussionskultur allgemein bestellt ist. Hashtag Stammtisch. Herr Schicher, wir müssen ja nicht nur über die Ausbildung jetzt, glaube ich, tatsächlich auch oder die Weiterbildung auch von Jugendlichen und Lehrern sprechen, sondern vielleicht auch ganz klassisch im journalistischen Bereich. Was glauben Sie, welche journalistischen Standards und Anforderungen an die journalistische Ausbildung gibt es, die Sie sich wünschen und welche sehen Sie schon realisiert?
Ja, also da gibt's natürlich die klassischen Tugenden einer vernünftigen Recherche. Das ist, brauche ich jetzt niemandem hier etwas zu erzählen. Das ist für alle relativ bekannt. Es gibt einfach eine Sensibilität, die wichtig ist. Also all das, was Sie angesprochen haben, ist ganz zentral. Also wie sieht das eigene Menschenbild aus? Man kann über solche Aspekte des Role-Taking ganz viel gewinnen. Also stell dir vor, du bist in dieser Rolle. Da kann man auch auf philosophische Konzepte der Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls zurückgehen. Also wenn wir jetzt alle nicht wüssten, welchen Status wir haben, wenn wir in einem Urzustand sind, in einem Schleier des Nichtwissens, wie würden wir uns eine gerechte Gesellschaft wünschen? Das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was Sie gerade gesagt haben. Dann kommt man relativ schnell und sensibel zu dem Ergebnis, dass man vielleicht den tollen Scope auf der einen Seite haben möchte, die tolle Nachricht und eine hohe Einschaltquote oder eine hohe Reichweite, auf der anderen Seite aber die Nebenwirkungen durchaus ins Auge fassen sollte. Also Journalistinnen und Journalisten sollten grundsätzlich reflektieren, was sie mit dem anrichten können, denn sie haben ja die, wie ich eben schon gesagt habe, Inszenierungsdominanz und können eine Menge bewegen, verändern, aber auch dramatische Dinge herstellen. Also wenn tatsächlich beispielsweise die Unschuldsvermutung, die ja ganz wichtig ist, auch als juristische Kategorie verletzt wird und Verdächtigungen plötzlich erscheinen, digital im Print oder im Rundfunkbereich, hat das verheerende Wirkungen. Und da haben wir in den letzten Jahren eine ganze Reihe von eklatanten Beispielen gesehen, wenn es um Steuervergehen ging, um sexuelle Präferenzen. Differenzen, um Krankheiten ging und, und. Also ich würde mir wünschen, dass da eher mehr Gründlichkeit statt Schnelligkeit eine Rolle spielt. Ich weiß, dass das ein Stück weit naiv ist, dass gerade über das Netz natürlich in Echtzeit Meldungen, aber auch eben Gerüchte kolportiert werden und das dramatische Konsequenzen hat. Aber wenn man letztendlich sich auf der Ebene von Qualitätsmedien, unabhängig, ob man jetzt im Printbereich, Rundfunk oder im Netz sich befindet, dann muss man auch ein Stück weit zurückhaltend sagen und sagen, solange ich das nicht vernünftig überprüft habe, halte ich mich da zurück. Und was ich zusätzlich wichtig finde, ist letztendlich auch eine Form der Reflexion der eigenen Tätigkeit. Also wenn Journalisten jetzt selber sagen, wir haben lange überlegt, ob wir ihnen diese Bilder zeigen sollen, wir wissen, dass die im Netz kursieren, aber wir zeigen diese Bilder eben nicht. Wir möchten einfach darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, jetzt diese Hinrichtungsvideos zu zeigen oder nicht. Selbst wenn man die im Netz innerhalb von einer Minute oder 10 Sekunden finden kann. Also diesen Prozess über das eigene Handeln nachzudenken, ich finde, das sollte man viel stärker machen.
Hat aber auch, dass die Journalisten, wenn man das weiterdenkt, was sie sagen, viel stärker transparent ihre Gedankenprozesse machen. Nicht nur ein Ergebnis vorsetzen, sondern auch den Prozess dorthin aufzeigen, oder?
Ja, natürlich, aber das ist das klassische Dilemma. Also Sie werden niemals eine Nachrichtensendung verfolgen, wo der Journalist gefragt wird, ein Auslandskorrespondent, wie finden Sie die Situation gerade im Kosovo? Da wird er nicht sagen, kann ich nicht einschätzen. Das wird er nicht sagen, das ist auch nicht sein Job. Er muss natürlich gebetsmühlenartig die Informationen, die er hat, gegebenenfalls wiederholen. Also einfach mal zu sagen, ich weiß es nicht, ich kann das nicht beurteilen, wäre sicherlich schön, ist aber natürlich nicht so richtig professionell. Also deshalb würde ich eher auf dieser Ebene bleiben, dass ich sage, im Grunde genommen einfach mal letztendlich auf so eine Art Metaebene zu problematisieren, was man da eigentlich macht. Und da tut sich aus meiner Sicht auch im Netz relativ wenig. Also es gibt im NDR das Zap-Magazin, was kritisch sich auch mit den öffentlich-rechtlichen Sendern betrifft. Es gibt solche Instanzen wie Bildblock. Es gibt auch eine ganze Reihe von Watchdogs. Es gibt Medienselbstkontrollinstanzen, die das machen. Ich würde mir aber viel stärker wünschen, dass Journalistinnen und Journalisten ihre eigene Tätigkeit kritisch reflektieren und vielleicht auch mal solche Fragen zur Disposition stellen und nicht immer zu sagen, ja, ich weiß das alles.
Vielleicht muss man im Alltag, wenn man mal ehrlich ist, auch auf einer ganz anderen Ebene ansetzen. Das hat ja schon häufig was mit der Dialogbereitschaft von Journalisten zu tun. Ich persönlich freue mich, dass ich im Radio sozialisiert wurde. Da haben wir die ganzen sozialen Komponenten schon ständig dabei gehabt, dass sich Nachrichten entwickelt haben, Höreranruf und so. Das heißt, das, was ich dort gelernt habe und was jetzt im Netz passiert, das ist einfach da. Bei anderen Medien, die viel starrer sind, sei es das Fernsehen, sei es Print, ist das ganz anders. Also was sind denn da so ganz praktische Probleme, die da häufig dann in den Reaktionen und manchmal auch noch in den Köpfen von anderen Journalisten dann da vorhanden sind? Vielleicht mal gebe ich die Frage gleich an unsere beiden Journalistenkollegen.
Also es ist natürlich schon so, dass das hat noch nicht mal was mit dem Alter zu tun, aber es gibt Kollegen in klassischen Printmedien, die mit dieser Gatekeeper-Funktion aufgewachsen sind, die halt so ein bisschen noch so den Habitus haben, ich entscheide, was ich jetzt, was gedruckt wird und was nicht, und dann auch ein bisschen das Gefühl haben, dass die Arbeit damit getan ist, sobald das in den Druck gegangen ist. Das ist eine Kulturveränderung, die tatsächlich ja auch noch gar nicht so lange vorhanden ist, die man da tatsächlich noch lernen muss, dass der Job eben dann nicht erledigt ist, sondern möglicherweise dann sogar noch erst richtig losgeht. Also ich meine, der Deal ist ja, dass Journalist dafür bezahlt wird, Zeit zu haben, Dinge zu recherchieren. Und das Publikum sollte und kann da Impulse geben. Und das ist tatsächlich für viele Kollegen noch, ich will jetzt nicht sagen Neuland, aber doch noch neu und ungewohnt.
Bitte? Hinten ruft gerade jemand Bingo, aber passt.
Ja, sehr gut. Ich habe es doch gesagt. Aber tatsächlich ist es auf beiden Seiten und auch auf Publikumsseite, dass eben nicht mehr nur passives Publikum ist, sondern tatsächlich sich einbringen kann, glaube ich, ein ähnlicher Lernprozess. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir jetzt die meisten Interaktionen bei Wetter und so weiter haben, was so sehr offensichtlich ist. Ich glaube, dass sich das ändern wird in den nächsten Jahren, weil man einfach die Mechanismen sehr viel leichter lernt. Also, dass man jetzt Tweets im Fernsehen vorliest, ist vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil man vielleicht damit auch eine Transparenz vorgaukelt oder eine Partizipation vorgaukelt, die so gar nicht vorhanden ist. Und ich frage mich dann auch immer, was hat das Publikum davon? Ne? Also, manchmal schon, aber oft eben auch nicht. Und ich glaube, da müssen beide Seiten noch lernen.
Ja, man ist halt immer so ein bisschen hinterher. Man hat halt, ich kriege das mit bei unseren Redaktionen, die halt eine bestimmte Sendung mittwochs um 22.15 Uhr haben. Die haben halt einen Sendetermin, darauf arbeiten sie hin. Das Netz funktioniert aber ganz anders. Das ist viel, viel schneller und viel, viel direkter. Das ist halt schwierig, in so ein Sendeschema zu pressen. Und da ist auch, also das ist so die Herausforderung. Wie kriegt man das Internet ins Fernsehen, ins Radio? Also ich habe da auch noch keine gute Antwort. Also wir experimentieren da viel, auch auf technischer Seite, wie man schnell und gut solche Tweets abbilden kann und so. Das ist natürlich, also das muss man auf den Schirm bringen. Das ist schwierig, aber also ich glaube, das ist die Herausforderung in der Zukunft auf jeden Fall.
Ich würde gerne, ich rieche schon das Mittagessen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Die Zeit ist schon quasi jetzt um. Deswegen würde ich aber dennoch jetzt sagen, wir überziehen dann doch noch mal ein paar Minuten mal länger, weil ich gerne von Ihnen ein unser Hausaufgabenheft füllen würde. Wir haben ja schon aus dem ersten Panel gelernt, dass wir alle was tun können, dass wir alle gemeinsam aufklären können, überhaupt erklären, wie das Internet funktioniert, dass das weiterhilft, dass das mit aufklärt. Gerade wenn wir uns anschauen, die Frage, braucht Freiheit Grenzen? Aber wenn, welche? Wenn Sie, jeder von Ihnen eine kleine Hausaufgabe verteilt an irgendeinem Akteur, sei es das eigene Haus, sei es irgendwie eine andere Instanz, wo man in letzter Zeit am meisten Bauchschmerzen gehabt hat, so ein Impuls, den wir mitnehmen können, das würde mich noch jetzt sehr zum Abschluss freuen, dann können wir darüber noch beim Mittagessen gleich diskutieren. Und Herr Professor Schiecher, da würde ich mal sagen, fang ich mal mit Ihnen an. Das heißt, Sie können noch aus dem ganzen Pool an Ihren Ideen wählen.
Also mir fällt in der Tat nichts Originelles ein, außer das zu machen, was Medienethik auszeichnet und was Sie auch gesagt haben, nämlich zu sensibilisieren und zu reflektieren. Also im Grunde genommen vielleicht nicht immer den Finger auf den anderen richten, sondern sich selber mal Gedanken machen, seine eigene Rolle zu hinterfragen und selber mal zu gucken, ob man in diesen ganzen Redaktionsroutinen, in denen man sich ja befindet oder den Mechanismen, in denen man agiert, nicht auch den Handlungsspielraum sieht, das zu hinterfragen, was man vielleicht seit vielen Jahren auch schon macht. Also ich glaube, dass es ein grundsätzliches menschliches Problem aber auch ist und vielleicht auch eine Form von Selbstschutz, dass das, was man macht, dass man versucht, das irgendwie zu rechtfertigen und dass man das für gut und richtig hält. Also vielleicht sollte jeder sich selber mal überlegen, ob man nicht, ohne dass ich jetzt eine konkrete Idee habe, auf eine ganz andere Art und Weise mit Menschen umgehe oder über Menschen berichte oder vielleicht kritisch auf einer Metaebene mir Gedanken mache, was ich vielleicht einfach besser machen könnte.
Ich habe schon zum Beispiel schon auch die persönliche Anregung jetzt aus dem Panel mitgenommen. Mir ist aufgefallen, in meinem persönlichen Blog habe ich gar keine Netiquette oder ich erkläre gar nicht, wonach ich die Kommentare regle oder nicht. Das werde ich auf jeden Fall umsetzen. Das nehme ich schon mal als kleine Anregung mit. Professor Christian Schiecher von der Media Design Hochschule Düsseldorf, herzlichen Dank. Danke. Frau Kimmel.
Ich auch noch. Okay. Ich würde mir wünschen, dass wir gerade, wenn wir nochmal Kinder und Jugendliche in den Blick nehmen, hier auch nochmal genauer uns anschauen, wo nutzen uns Medien und wo dürfen wir einfach auch mal uns die Freiheit nehmen zu sagen, wir schalten ab und wir wollen nicht. Ich erlebe es bei vielen Jugendlichen mittlerweile beim Thema WhatsApp, die dann wirklich sagen, mittlerweile nervt es mich, ich schalte es nachts ab. Und genau auf diese Ebene sollten wir uns eigentlich auch bewegen, dass wir hier nochmal genauer hingucken, wo nutzt es uns und wo belästigt es uns auch im Leben und hier auch nochmal Hilfestellung leisten.
Dass beim besten Smartphone der Akku noch nicht mal einen Tag lang hält, also das kann auch ein Selbstschutz sein. Birgit Kimmel von ClickSafe, herzlichen Dank.
Ja, Freiheit braucht Grenzen, ganz klares Ja von mir und Hausaufgaben an andere verteilen ist doof. Deswegen würde ich die Hausaufgabe mitnehmen, dass wir halt weiterhin versuchen oder noch mehr versuchen, mit einer Haltung zu moderieren und also in einen persönlichen Dialog einzutreten und auch zu erklären, warum man Sachen löscht und halt für ein Klima und für eine Diskussion zu kämpfen, die auch Spaß macht, wo man sich beteiligen will und die man lesen will.
Jenna Günne-Wich von WDR.de. Danke.
Wurde schon fast alles gesagt, was ich mir auch so wünsche. Meine Empfehlung, einfach nochmal durchatmen, bevor man senden klickt. Da wäre schon viel geholfen.
Marc Hibler, RP Online. Danke. meine Damen und Herren, sehen Sie es mir nach, dass ich Ihnen Zeit von der Mittagspause geklaut hatte. Aber ich glaube, das war wirklich nötig. Wir sind ja auch ein bisschen später gestartet. Hier geht es dann ab 13.30 Uhr weiter mit den Workshops, mit dem ersten Teil. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Danke für die Aufmerksamkeit und für die vielen Tweets. Und ich wünsche jetzt auch gute Gespräche beim Mittagessen.